Herzlich willkommen zum RTS Unternehmertalk. Wir sprechen hier mit Menschen, die sich intensiv mit Themen beschäftigen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht greifbar sind, aber einen großen Einfluss auf Unternehmen, Entscheidungen und Entwicklungen haben. Gerade in der Industrie, wo Prozesse, Innovation und wirtschaftliche Dynamiken eng zusammenspielen, wird es immer wichtiger, Zusammenhänge zu verstehen und den richtigen Blick auf Entwicklungen zu haben. Heute haben wir eine Gesprächspartnerin zu Gast, die genau hier ansetzt. Mit ihrer Arbeit unterstützt sie vor allem Industriebetriebe dabei, neue Perspektiven zu gewinnen, Klarheit zu schaffen und komplexe Zusammenhänge besser zu erfassen. Liebe Claudia Bruckschweiger, schön, dass du heute bei mir bist.
Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Svolva hat es in einem knackigen Workshop geschafft, dass wir bedarfsorientierte Innovation neu denken, hat ein Kunde von dir auf der Webseite bei dir geschrieben. Svolva, was bitte heißt das?
ja, gute Frage. Also Svolva ist einfach aus einem Zufall entstanden, weil uns eigentlich kein besserer Name eingefallen ist, außer unseren Punkt zu verstärken, sagen wir mal so. Also weil es ist wahr, dass es wichtig ist, menschzentriert zu arbeiten. Und wenn wir das in der Kommunikation immer wieder mal so ein bisschen mithören, ist das vielleicht nicht schlecht.
Das ist dann, man redet über etwas und dann ist wohl wahr.
Genau.
Ziemlich, ja. Genau. Okay. Und genau so geht es hier in die Unternehmen. Dein Mann und du.
Genau.
Ihr beide habt dieses Unternehmen gegründet. Mhm. Wann?
Genau. 2020 haben wir es gegründet, also genau während Corona. Also es war alles ein bisschen tricky, aber 21 war es. Aber wir waren einfach der Meinung, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, um sowas zu starten.
Und was macht ihr mit Svolva jetzt genau?
Also mit Svolva machen wir Human-Centered Strategy. Also das ist was, wo sich viele im ersten Moment eben nichts vorstellen können. Das war ein hervorragendes Intro, das hat alles so super zusammengefasst. Unternehmen bauen im Moment Produkte, Services und Systeme. Wir nehmen das immer in so der Gesamtheit. Und häufig aber ohne dabei den Menschen zu berücksichtigen. Also das heißt, sehr viele Ingenieure bauen eine Maschine. Ende des Lieds ist aber, dass viele Menschen das dann nicht verwenden können, also die Endnutzer sozusagen. Es ist zu kompliziert oder der Fachkräftemangel verändert Dinge und so weiter. Und mit der Human-Centered Strategy starten wir bei Unternehmen sehr, sehr früh, wirklich schon in der Strategie oder in der Portfolioplanung zu schauen, haben sie die richtigen Informationen, um auch wirklich gut Innovation treiben zu können oder wirklich gute Maschinen bauen zu können oder Produkte. Also es kann ja alles sein, von einer App, sagen wir so, über ganz normale Maschinen oder halt Prozesse oder was auch immer. Und wir unterstützen Unternehmen dabei, die richtigen Prozesse aufzubauen, welche Personen brauchen sie an welcher Position im Prozess, damit sie die richtigen Informationen dann auch gut verarbeiten können. Und wie gehen sie die Prozesse durch, damit am Schluss das beste Ergebnis rauskommt, mit dem sie sich idealerweise Geld und Zeit sparen.
Und wie kann man das jetzt praktisch vorstellen in einem Betrieb? Was wäre für dich so ein Betrieb, den man jetzt gut erklären kann, damit jemand mit keinem Dunst, so wie ich, zu diesem Thema weiß, worum es geht?
Also wir arbeiten von Startups bis hin zu Konzernen. Also wir arbeiten mit unterschiedlichen Unternehmensgrößen und es macht in Wirklichkeit eigentlich keinen Unterschied, mit wem wir arbeiten. Uns geht es grundsätzlich darum, immer dort, wo der Mensch mit etwas anderem interagiert, macht es Sinn, die Prozesse auf diese Personen sozusagen anzupassen, damit Menschen besser arbeiten können. Und wir gehen dann in ein Unternehmen und sagen dann oder schauen uns an, meistens sind es Innovationsprozesse oder es sind Digitalisierungsprozesse. Wie können wir digital, also oder analoge Prozesse, die jetzt da sind, besser digitalisieren, dass sie einerseits robust laufen, aber dass auch Menschen sich sozusagen abgeholt fühlen. Oder Transformationsprozesse sind auch solche Themen.
So, dass der Mitarbeiter dann, der an der Maschine steht, besser weiß, wie er damit umgehen kann, oder?
Entweder wie das Produkt am Schluss gebaut wird, das ist das eine, oder wie zum Beispiel sogar Prozesse im Unternehmen gebaut werden, damit die Mitarbeiter da klarkommen damit. Wir haben zum Beispiel relativ viele Unternehmen, die aktuell in einem Transformationsprozess nach dem anderen sind. Und Mitarbeitende sind dann frustriert, haben Ängste, weil sie nicht wissen, wo sie sich unter Umständen platzieren, wo bin ich danach, ist es noch meine Kompetenz, darf ich noch da sein? Viele Unternehmen entlassen auch Mitarbeitende. Und das senkt natürlich die Motivation und vor allen Dingen auch die Produktivität im Unternehmen. Und wir gehen dann rein und schauen uns an, okay, wie sehen die Prozesse jetzt aktuell aus? Wie können wir die Prozesse unter Umständen verbessern? So ein bisschen Organisationsentwicklung, aber immer auf den Bedürfnissen der Mitarbeitenden, ob jetzt in der Maschinenhalle oder im Büro oder wie auch immer. Aber auch, wir schauen uns natürlich auch an, was braucht das Unternehmen? Also was sind die Stakeholder, die Business-Bedürfnisse und was sind auf der anderen Seite die Mitarbeiterbedürfnisse? Und die matchen wir sozusagen und daraus entwickelt sich dann sozusagen ein Gesamtprozess, der dann funktioniert.
Ich suche nach irgendwie einem konkreten Beispiel, wie man das Ding festmachen kann, dass so jemand mit wenig Dunst, so wie ich, maschinell oder technologisch versteht, was da gemeint ist.
Also, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal einen Industriehersteller, die bauen große Maschinen, die sind zum Teil also entweder so groß wie, keine Ahnung, ein Kühlschrank, können aber so groß werden wie ein Einfamilienhaus. Und es dauert natürlich relativ lange, bis man das Ganze konzipiert hat und bis das wirklich gut funktioniert. Aber es gibt trotzdem immer Menschen, die mit dieser Maschine arbeiten müssen. Und auf der einen Seite hat man diese Sales-Teams, also man hat immer unterschiedliche Domänen im Unternehmen. Man hat die Ingenieure, man hat das Sales-Team, das nach außen draußen gehen muss und mit den Käufern sprechen muss, bei B2B zum Beispiel. Man hat Marketing, die das Ganze oder anpreisen müssen, sagen wir mal so, oder erklären müssen, was das genau macht. Und häufig ist es so, dass eben die Kunden von diesem B2B-Hersteller, die waren auf irgendeiner Messe und schauen sich irgendwas an und sagen, boah, das ist richtig cool, weil diese Maschine kann man mittlerweile mit drei Knöpfen bedienen. Ganz toll. Und die kommen dann zurück und der Verkäufer kommt dann dorthin und spricht mit dem und er sagt, du, ich möchte jetzt genau diese Maschine haben, weil das haben wir dort gesehen und ich erwarte jetzt von dir, dass du das umbaust. Und der Verkäufer möchte natürlich so viele Maschinen wie möglich verkaufen, kommt zurück ins eigene Unternehmen und sagt dann, wir brauchen diese Funktionalität, dieses Feature. Spricht mit den Ingenieuren, die Ingenieure sagen, ja, das lässt sich schon umsetzen, technisch ist das irgendwie machbar. Abgesehen von dieser technischen Machbarkeit gibt es aber noch eine zweite Ebene, eben nicht nur die Technik, sondern eben auch die Menschen, die das am Schluss verwenden können müssen.
Und also das heißt dann, das ist der Mitarbeitende des Kunden, der diese neue Maschine dann bekommt,
genau,
dass der dann das irgendwie anwenden kann, sozusagen.
Genau. Also das heißt, das ist nicht der Kunde, also das ist nicht der Kunde, der es kauft, der sozusagen unterschreibt, sondern das ist wirklich die Person, die dann in der Maschinenhalle das Ding bedient. Und die Experten der menschzentrierten Gestaltung, also Human-Centered Design, die müssen eben sozusagen darauf achten, die gehen dann wirklich in die Maschinenhalle und sprechen mit den Personen und sagen, was braucht ihr eigentlich, wie macht ihr das eigentlich, wie schaut bei euch ein Prozess aus? Und dadurch, dass sie sozusagen diese ganzen Informationen haben, wie diese Personen damit arbeiten, können sie das zurücktragen in die Gestaltung dieser Maschine und können dann mit den Ingenieuren gemeinsam diese Technologie entwickeln. Und wenn man aber diese Gespräche mit den Endkunden weglässt, also mit denen, die oder mit den Endnutzern, die wirklich mit dieser Maschine arbeiten, dann machen die Techniker das, wo sie sagen, ah, wir haben das von unserem Kunden gehört, der wünscht sich das und technisch ist es machbar. Wenn ich aber wirklich bei der Maschine bin und denen zuhöre, komme ich drauf, die brauchen das gar nicht. Die können damit gar nicht arbeiten. Wenn die nur drei Buttons haben, dann oder nur drei Knöpfe sozusagen, dann können die eigentlich das, was sie brauchen, nicht in der Qualität ausführen, in der sie es eigentlich bräuchten. Oder es ist dann doch zu kompliziert, das zu machen, weil wir zum Beispiel einen Fachkräftemangel haben. Und nicht mehr die Experten, die dann nur vielleicht mit drei Knöpfen irgendwie das richtig machen, sondern die dann sagen, okay, jetzt stehe ich wieder Box vorm Tor und habe keine Ahnung, was das Ding von mir möchte, weil es nicht richtig gebaut ist. Und darum geht es ungefähr. Und deswegen müssen wir sozusagen diese menschliche Expertise immer mit reinbringen und das immer gemeinsam bauen.
Also dieses menschzentrierte Gestalten, genau, wie ihr das ja auch nennt, hat dann eigentlich ist da so eine Art Schnittstelle, oder? Zwischen dem Unternehmer, dem Mitarbeitenden und dem Partnerunternehmen, das produziert sozusagen so zusammengefasst, seid ihr sozusagen die Mentoren.
Ja, es ist immer ganz lustig, ich sehe es immer so ein bisschen wie ein Krake. Wir müssen uns von überall die Informationen holen. Wir sind sozusagen die, also Wir haben einen Tisch und da sitzen die Techniker, da sitzt das Marketing, da sitzt Sales, da sitzt das Business sozusagen und die diskutieren immer, welche Produkte wir machen. Und es sitzt aber kein Kunde oder beziehungsweise es sitzt kein User am Tisch, also kein echter Nutzer von einem Ding. Und wir als Human-Centered Designer oder Human-Centered Strategists, wir sitzen mit am Tisch und wir vertreten sozusagen den Blick von den Menschen, die sagen, wir können entweder damit arbeiten oder zum Beispiel nicht damit arbeiten. Und dann sprechen wir mit den Technikern und sagen, wie kann man das so bauen, dass die das verstehen? Oder dass sie zum Beispiel ganz ein großes Thema heutzutage ist die mentale Überlastung. Immer mehr Menschen kommen ins Burnout zum Beispiel, weil Produkte oder Prozesse so kompliziert gebaut sind, dass wir uns so sehr darauf konzentrieren müssen und keine Pausen mehr haben, weil immer dann haben wir dort nur irgendwann an irgendeine Aufgabe, die einer kommt und da noch irgendwas, dass wir keine Ruhezeiten mehr fürs Hirn kriegen und somit werden wir überlastet. Und das ist auch Teil sozusagen von unserer Arbeit.
Also du hast das jetzt angesprochen wie ein Krake. Ja. Ganz viele verschiedene Expertisen. Mhm. Woher bekommst du diese Expertisen? Hast du 1000 Ausbildungen gemacht? Oder wie ist dein Werdegang in diese Richtung verlaufen?
Also grundsätzlich komme ich aus der Grafik-Kommunikationsdesign. Also das heißt, ich habe eine visuelle Gestaltung gemacht, habe mir dann eben in so diese 3D-Animation und diese Dinge gemacht. Und habe dann ein Startup gegründet. Da haben wir sowas wie Google Maps für Unterwasser gemacht. Das heißt, wir haben unter Wasser vermessen und haben daraus ein interaktives Spiel sozusagen gemacht. Man hat dann wirklich durch dieses Riff durchtauchen können und so weiter. Und da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, dass wir etwas bauen, aber meine Nutzer und Nutzerinnen checken das irgendwie nicht. Und gerade beim Tauchen, also das Ganze war eben für Taucher, ist es ganz besonders wichtig, dass das natürlich auch sicher ist. Weil wenn die in die falsche Richtung abbiegen und vielleicht weg von einem Boot oder weg vom Riff oder so tauchen, dann kann das auch sehr schnell gefährlich werden. Und somit habe ich mich immer mehr damit auseinandersetzen müssen, was brauchen eigentlich meine Nutzenden, damit sie viel besser verstehen, worum es geht. Und das war sozusagen der Beginn, dass ich mich dorthin entwickelt habe. Menschenzentrierte Gestaltung ist etwas, das ich zusätzlich noch lernen muss. Also das heißt, wir haben viele verschiedene Teilbereiche. Da gibt es die Psychologen eben, die Researcher, die ganz am Anfang mit Menschen sprechen. Dann gibt es die Prozessbauer, da würde ich mich eher so dazu zählen mittlerweile. Das heißt, ich schaue, dass die Prozesse richtig sind, dass sie Menschen verstehen können und dass sie Menschen eben unterstützen. Und dann gibt es die visuellen Designer, die dann zum Beispiel oftmals die visuelle Schnittstelle zum Beispiel von einer Maschine bauen oder eine App oder eine Software oder was auch immer. Und dann am Schluss muss das dann natürlich nur getestet werden. Und das sind sozusagen die großen vier Blöcke, da gibt es noch ein paar Teilbereiche dazwischen, für die man aber immer extra Ausbildung braucht eigentlich, damit man das wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau machen kann. Sonst ist es so, dieses einer kann alles, das ist ungefähr so, wie wenn ich zum Arzt gehe und sage, ah ja, ich gehe jetzt mal zum Orthopäden und der soll mir mein Herz operieren. Das funktioniert auch nicht so ganz.
Also brauchst du auch verschiedene Experten für eine Firma, sage ich jetzt mal so banal gesagt, weil einer nicht alles kann.
Genau, sozusagen. Das kann man sich natürlich auch zukaufen. Da sage ich, was ist hier den ersten Research, wo die, also zum Beispiel gerade am Anfang mit diesen Nutzenden zu sprechen und da an Research zu machen, wie man bei uns sagt, rauszufinden, was die wirklich brauchen, welche Prozesse die brauchen. Das kann ich zum Beispiel von einer externen Firma relativ gut einkaufen. Dann habe ich diese gesamten Informationen im Unternehmen und dann habe ich die Prozessmenschen, die sie mit den Technikern absprechen und sagen, wie können wir das bauen? Und dann kommen zum Beispiel die visuellen Gestalter und das Testing, also das heißt das Ausprobieren oder beziehungsweise das ist, klingt jetzt ein bisschen ausprobieren, im Endeffekt sind das sehr wissenschaftliche Disziplinen. Also da brauche ich wirklich ein Studium, muss Statistiken kennen, muss richtige Fragestellungen kennen. Wenn ich falsch frage, kriege ich die falsche Antwort. Das heißt, die muss da relativ gut ausgebildet sein. Aber auch diese Usability-Tests sozusagen, wie man sagt, das muss immer da sein, damit man dann auch wirklich weiß, ob das, was gebaut ist, wirklich funktioniert. Das kann ich mir auch wieder relativ gut einkaufen. Also das heißt, ich muss nicht immer ein riesengroßes Team in meinem Unternehmen haben. Wenn ich ein großes Unternehmen habe, ist es natürlich gut, weil dann habe ich eine große Abteilung, da kann ich dann immer die ich gerade brauche, sozusagen reinziehen. Und genau.
Du bist da Teil eines größeren Netzwerks, mhm, genau, wo diese Menschen auch untereinander vernetzt sind. Mhm. Den Namen werde ich mir nie merken, aber du kannst ihn sagen.
Genau. Also das ist die IAPUX. Also das ist sozusagen der Akkreditierungsverband, das ist die International Accredi- Siehst, und jetzt habe ich mich auch da.
Habe ich dich verwirrt.
Ja, genau. International Accreditation for UX Professionals. Also das heißt, wir haben Experten aus der ganzen Welt, also von Südafrika über Asien, Amerika und auch viele in Europa, die zum Beispiel eine Ausbildung gemacht haben, die man im ersten Moment nicht mit der menschzentrierten Gestaltung in Verbindung bringen würde. Das sind Psychologen zum Beispiel oder Ergonomen. Und wir haben das jetzt öfter mal gehabt, dass zum Beispiel ein Unternehmen sagt, du musst jetzt ein Zertifikat machen, damit du beweisen kannst oder damit du diese Zusatzqualifikation von einem UX-Professional hast. Und der Psychologe denkt sich, Entschuldigung, ich arbeite seit 15 Jahren in dem Bereich, ich bin extrem gut ausgebildet, habe ganz viele Zusatzausbildungen, da will ich jetzt nicht, Entschuldigung, so ein popeliges Zertifikat machen, wo ich dann halt einen Tag irgendwo drinnen sitze. Was oftmals aber relativ viel kostet. Und das Akkreditierungsprogramm ist sozusagen eine Peer Review, also das heißt Menschen, die schon seit 15, 20 Jahren auch in diesem konkreten Bereich tätig sind, die schauen sich an, was hat dieser Experte sozusagen in seinem Leben gemacht. Der reicht sozusagen seine Arbeiten ein. Dann gibt es nur ein Gespräch, das auf Standards beruht, weil unsere gesamte Arbeit ist unterstützt mit ISO-Standards sozusagen. Und dann sagen wir, ja, dieser Experte ist wirklich gut in dem, was er tut und kann sozusagen in dem Bereich auch gut arbeiten. Und das ist für viele Experten, also UX-Professionals, wie wir sie nennen, auch eine Möglichkeit, um zum Beispiel bessere Jobs zu kriegen. Also es gibt auch Menschen, die allein deswegen einen besseren Job gekriegt haben, weil sie eben eine Akkreditierung haben und nicht einfach nur entweder die Ausbildung oder halt Zertifikate, die leider sehr häufig schnell vergeben werden.
So wie Shivashi-Zertifikat ist sozusagen.
Leider. Und in dem Fall ist es wirklich ein Peer-Review. Also das heißt, das ist ein relativ langer Prozess. Die Experten müssen da Dokumente erstellen, müssen das ganz gut aufbereiten. Und diese Experten schauen sich das dann im Detail an und dann gibt es eben so eine persönliche Fragestellung oder persönliche Fragen, die dann die Experten nur beantworten müssen.
Das gibt aber dann eigentlich einem Betrieb eine Sicherheit, dass er weiß, wenn von dieser Akkreditierungsstelle sozusagen das Zertifikat ausgestellt wurde, dann weiß ich, dieser Mensch hat die Qualifikation dafür, wo ich ihn brauche.
Genau. Wir haben leider im Moment so ein bisschen das Problem, dass wir Menschen aus anderen Domänen haben, zum Beispiel visuelle Gestalter, die sagen, also die sind extrem gut in dem Bereich, was sie tun. Also die machen hervorragende visuelle Gestaltung. Aber um zum Beispiel eine Software
zu bauen. Was heißt visuelle Gestaltung genau?
Grafikdesigner zum Beispiel, okay. Die im Marketing arbeiten könnten, die Kampagnen gestalten können oder Bücher gestalten können. Eine Software, eine interaktive Software zu gestalten, ist aber nochmal ein bisschen schwieriger. Weil ich zum Beispiel auf spezielle Dinge achten, damit gerade in so einem interaktiven Kontext Menschen nicht überfordert sind. Da gibt es ganz viele psychologische Hintergründe, die man dann wissen muss. Und es gibt aber viele Grafikdesigner, die jetzt im Moment in diesem Umbruch vielleicht keinen Job kriegen und sagen, ich habe schon immer das gemacht, was Menschen wollten oder was ihnen gefällt und wie auch immer. Ich mache jetzt auch UI-Design. Oder ich mache jetzt auch UX, das ist noch fast noch ein bisschen schwieriger, weil sie dann von der visuellen Gestaltung sogar in die Prozessgestaltung gehen. Und einen interaktiven Prozess zu gestalten, ist wesentlich komplexer, weil man auf so viele Dinge achten muss. Und dann sagen die, ja, ich kann alles machen, weil ich sprich gern mit Menschen und ich mache total gern Prozesse und visuell gestalten kann ich sowieso. Und testen tue ich auch, weil ich schaue gern dabei zu, wie die das machen und dann schreibe ich mir halt auf, was die so machen. Oder wo die Fehler liegen oder wie auch immer. Und das ist natürlich problematisch, weil auf der einen Seite, wie ich zuerst angesprochen habe, sind das einzelne Experten, die das schon machen und die da jahrelange Ausbildung brauchen, damit die das überhaupt machen können. Und auf der anderen Seite, wenn ich selbst etwas gemacht habe, dann weiß ich ganz genau, wie das funktionieren muss. Und wenn ich dann jemandem zuschaue dabei, wie er es macht, dann passiert es relativ häufig, dass ich sage, so, hat er falsch gemacht. Und die Person nimmt das wahr, auch wenn es nur unterbewusst ist. Und somit verfälsche ich automatisch schon wieder diesen Test. Also das heißt, es gibt sehr, sehr viele Details, die man berücksichtigen muss. Und wenn ich das jetzt mal schnell mache und eh alles kann, dann kann es mir leicht passieren, dass ich nicht das qualitativ hochwertige Ergebnis für mein Unternehmen sozusagen schaffen kann.
Also eigentlich gar nicht so leicht, so in diesem Bereich zu arbeiten. Da braucht man vielleicht Lebenserfahrung dazu. Oder muss das nicht unbedingt sein?
Es ist hilfreich, aber deswegen haben wir die Juniors. Also das heißt, man muss immer irgendwo anfangen. Und wenn ich junge Professionals habe oder junge Menschen, dann müssen die irgendwo mal starten. Und es ist immer ganz gut, wenn ich zum Beispiel in einem Unternehmen die trotzdem mitziehen kann. Und die müssen dann die Domäne kennenlernen und müssen verstehen, was sind die wichtigen Elemente, die ich zum Beispiel berücksichtigen muss, wenn ich eine Maschine baue oder wenn ich eine Software baue. Aber natürlich, je länger ich in dem Bereich arbeite, umso eher habe ich dieses Domänenwissen oder verstehe auch, Nutzende verhalten sich hauptsächlich immer so. Oder hier haben wir Risiken, die wir viel früher schon sozusagen abfangen können. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es extrem wichtig ist, dass wir eben genau diese jungen Experten und Expertinnen relativ früh ins Unternehmen lassen und ihnen auch da was zutrauen können.
Das klingt sehr, sehr spannend.
Ja, deswegen unterrichte ich also an der HTL in Salzburg.
Ich wollte gerade auf das Thema kommen. Genau, du unterrichtest auf der FH.
In der HTL.
Genau. Was unterrichtest du da?
Interaktionsdesign.
Also genau das, heißt, das, was du sozusagen dann, weil du bist ja die Direktorin von diesem UXPA. IAPUX.
Das ist leider ein bisschen, es sind mehrere Organisationen, die sich um unterschiedliche Sachen kümmern. Die IAPUX, das ist der Akkreditierungsverband, wo wir sozusagen
das ist der Berufsverband von diesen, wie sagt man?
UX-Professionals, also den Human-Centered Designern sozusagen. Mhm. Genau.
Und das ist auch Lobbying, wird da gemacht für diese Berufsgruppen sozusagen. Und dann gibt es den UXPA, eine Stufe höher sozusagen.
Ich würde es parallel ansiedeln.
Oder parallel.
Der UXPA ist sozusagen der internationale Berufsverband. Das heißt, da gibt es in Deutschland und in den Niederlanden und in Portugal und in den USA und so weiter. Und da versammeln wir sozusagen alle Experten und Expertinnen aus dem Bereich und sind sozusagen ein Mitgliederverband und schauen, dass wir die dort auch weiterbilden und dass die sozusagen eine Anlaufstelle haben. Der Akkreditierungsverband ist sozusagen eine Schnittstelle zwischen Industrie und diesem Berufsverband, wo wir zum Beispiel den Unternehmen erklären können, welche Qualifikationen braucht ein guter UX-Professional. Wenn die zum Beispiel, wir haben ja mal im Moment das Thema, dass viele Unternehmen Stellenausschreibungen machen, wo sie, wie man bei uns so schön sagt, ein Unicorn suchen, das heißt die eierlegende Wollmilchsau, die alles können muss. Der muss Research können und der muss die Prozesse können und der muss Design können und Programmieren sollte auch noch können und mit Kunden sollte auch noch sprechen können. So. Und das ist natürlich viel zu viel und dann habe ich eine Person, die das vielleicht im ganzen Unternehmen macht. Und somit wird die Person relativ schnell überfordert und die Qualität ist nicht gut. Und aus der Akkreditierung heraus können wir Unternehmen zum Beispiel beraten und können sagen, schaut, damit ihr das in eurem Unternehmen gut implementieren könnt und auch wirklich qualitativ hochwertig arbeiten könnt, was wiederum das Unternehmen resilienter macht, Zeit und Geld spart, braucht ihr zum Beispiel diese Personen mit der und der und der Qualifikation. Das macht der Akkreditierungsverband und zusätzlich, das ist jetzt gerade im Moment super spannende Zeit, nämlich weil wir von der europäischen, also von der EU-Kommission, gibt es ein neues Projekt sozusagen. Wir kennen ja alle Industrie 4.0. Das ist ja schon etwas, das wir sozusagen mal gehört haben.
Das habe sogar ich auch schon gehört.
Ja, genau. Da geht es hauptsächlich um Automatisierung. Der nächste Schritt ist aber Industrie 5.0. Das bedeutet, den Menschen wieder mit in den Gestaltungsprozess mit einzubeziehen, weil sie merken, nur Technologie bringt uns leider nicht weiter. Weil wir eben, wie gesagt, Produkte und Prozesse und Maschinen bauen, die dann immer, also die Menschen dann nicht so wirklich gut verwenden können.
Oder auch nicht abholen bei ihrem Stand, den sie haben, bei ihrem Wissensstand oder Ausbildungsstand oder so.
Ja, genau. Eben, wie gesagt, Fachkräftemangel und so weiter. Und da ist Österreich zum Glück extrem stark drinnen. Das heißt, wir haben diesen Verband Industrie 4.0, wo viele und also wo mittlerweile schon einige Unternehmen drin sind, die eben sehr menschzentriert arbeiten. Nämlich nicht nur die Produkte, die sie bauen, menschzentriert sein sollen, weil manche sind einfach nur Hersteller von Produkten zum Beispiel, also die halt einfach irgendwo verwendet werden, wo es jetzt keine besondere Usability braucht. Also das muss nicht irgendwie besonders einfach gestaltet sein, weil das, wenn ihr Seitenleiste von irgendeinem oder sie, dann braucht das nicht besonders gestaltet sein. Aber die sagen halt, sie möchten ihr ganzes Unternehmen menschzentriert gestalten. Das heißt, die wollen schauen, dass die Prozesse im Unternehmen so gut gebaut sind, dass alle Mitarbeitenden auch wirklich gut damit klarkommen. Das ist ja das, was wir mit Svodvar hauptsächlich machen, eben diese Prozesse gestalten. Und jetzt haben wir mehrere Ebenen, eben diesen Verband Industrie 4.0, der sich mittlerweile viel mehr um diese menschzentrierte Gestaltung kümmert, wo ganz viele Unternehmen mittlerweile drin sind und das unterstützen. Der ist wieder verknüpft mit den EU-Zielen. Das heißt, das ist was Internationales, wo wir uns in Europa ein bisschen besser zusammenfinden können, damit wir europäische Souveränität und so weiter, das ist jetzt ein ganz großes Thema. Und der Akkreditierungsverband sozusagen unterstützt unter anderem eben diese Industrie 4.0 und die Mitgliederverbände sozusagen. Also das heißt, wir bauen eine große Kette auf, damit wir unsere Experten und Expertinnen an die richtigen Stellen an die richtigen Positionen in den Unternehmen vermitteln können, damit die Unternehmen resilienter werden und die Mitarbeitenden auch wirklich hervorragend arbeiten können. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen komplex, aber...
Ja, also ich kann folgen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Schauen wir mal, was für Feedback wir bekommen.
Das wäre super. Ja, ich weiß, es ist leider ein bisschen eine komplizierte Partie.
Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, für jemanden, der in diesem Bereich vielleicht tätig ist, der weiß schon, wovon du sprichst. Was mich noch interessiert ist, Europa ist ja irgendwie so ein bisschen im Sandwich zwischen genau. China und USA. Wie siehst du diese Entwicklungen auf europäischer Ebene? Wie siehst du das Hereindrängen? Was hast du da für Einblicke auch?
Im Moment haben wir, ich sage es immer so, die USA hat, auch wenn es ein bisschen weniger wird, aber die USA haben einfach wahnsinnig viel Geld. Die haben so viel Investitionskapital, das ist ja das, was man in Europa immer kritisiert, dass da zu wenig Kapital da ist. Aber die haben so viel Kapital, dass sie sagen, fail fast. Das heißt, sehr schnell irgendwas ausprobieren und wieder scheitern und wieder ausprobieren und wieder scheitern. Das ist sozusagen so ein bisschen in deren Kultur. Und viele sagen, in Europa müsste man auch so denken. Jetzt haben wir aber eben, wie gesagt, nicht unbedingt das Kapital, dass wir schnell mal scheitern können. So, ja,
ist ja. Ja, und die europäische Kultur ist ja auch nicht eine des Scheiterns, wie wir wissen, sondern eher eine sehr lang gewachsene, die sich schwer bewegt.
Ja, genau. Oder? Ja, und wir müssen damit auch irgendwie klarkommen. Wir können jetzt einfach nicht einfach sagen, ja, wir müssen jetzt schnell mal unser Mindset ändern. Und auf der anderen Seite haben wir China. Das heißt, China war sehr, sehr lange unsere Workbench, wie man so schön sagt. Das heißt, wir haben was entwickelt und in China ist es dann gebaut worden und dann ist es wieder zu uns zurückgekommen. Aber man darf natürlich nicht unterschätzen, dass in China wahnsinnig viel Know-how aufgebaut wurde in der Zeit und dass die natürlich auch Maschinen entwickeln und das auf einem extrem hohen Standard. Das heißt, in Europa sind wir natürlich jetzt gerade so ein bisschen in der Zwickmühle, wie können wir uns sozusagen weiterentwickeln. Und das ist ganz spannend, weil ich habe gerade darüber mit Experten letztens gesprochen, weil wir ja im ISO-Gremium in Österreich auch dabei sind bei den ISO-Standards. Und da habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der auch meinte, China baut mittlerweile auch schon sehr, sehr gute Maschinen. Sie sind nicht so gut wie die, die wir in Europa bauen. Also das heißt, da ist unsere Qualitätsstufe ist nur wesentlich höher. Dafür sind wir auch viel teurer. Das heißt, wir entwickeln uns eher in Nischenmärkte, weil die zum Beispiel keine so hohe Qualität brauchen, die kaufen halt einfach in China die günstigen Maschinen. Aber durch diesen Fachkräftemangel müssen wir also ein bisschen schauen, wie können wir die Talente halten, wie können wir sozusagen die Mitarbeitenden im Unternehmen auch halten. Das geht aber oft nur mit gute Infrastruktur, gute Software, guten Produkten. So. Und da haben wir in Europa, dadurch, dass wir eben auch durch diese Industrie 5.0 Initiative, dadurch, dass wir menschzentriert bauen, verschleißen wir Menschen nicht so schnell. Das heißt, in China haben wir wieder das Thema, dass die Software unter Umständen nicht so gut gebaut ist. Und da ist schnell mal wurscht, wenn zum Beispiel, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlimm, wenn ich das sage, aber wenn der eine ausfällt, kommt halt sofort der nächste. Und das heißt, da habe ich eine ganz andere Workforce, also ganz andere Mitarbeitende, die da sozusagen einspringen können. In Europa haben wir das aber nicht. Das heißt, europäische Unternehmen, die sich stark auf Mitarbeitende konzentrieren oder gute Systeme, die Menschen eben nicht verschleißen, da haben wir noch extrem viel Potenzial sozusagen, dass wir da viel besser werden.
Wie ist das eigentlich bei den europäischen Unternehmen, speziell jetzt in Österreich oder in Salzburg, Sind die schon so weit, dass die sagen, wir müssen uns mehr auf die Menschen konzentrieren? Oder ist das auch noch, haben wir da auch Aufholbedarf?
Aufholbedarf haben wir immer. Also ich würde leider mal sagen, ich würde das mal in Europa sagen, also wie gesagt, ich war ja, wie du vorhin angesprochen hast, Regional Director für Europa für den Berufsverband. Also ich habe sehr, sehr viele mit vielen unterschiedlichen Berufsverbänden in ganz Europa zu tun gehabt. Und ich würde mal sagen, ungefähr 95% der Unternehmen arbeiten noch nicht auf einem Level der Menschzentriertheit, sagen wir mal so, dass sie wirklich einen Vorteil daraus ziehen könnten. Das heißt, die meisten Unternehmen haben da noch einen enormen Nachholbedarf. Es gibt Unternehmen, die das mittlerweile schon sehr, sehr gut machen. Ich meine, sitzt zwar jetzt gerade nicht in Salzburg, aber Welser Profil ist zum Beispiel einer der Vorreiter, die menschzentriert arbeiten und die unter Umständen, also unter anderem auch die Industrie 4.0-Plattform aufgebaut haben oder mit aufgebaut haben. Das heißt, wir sind in Österreich schon ein Stück weiter, auch was die Unterstützung aus der Regierung betrifft. Also da wird auch schon sehr, sehr gut gearbeitet. Es ist nur nicht alles an der Oberfläche. Das heißt, es ist gerade in der Entwicklung. Das heißt, wir werden erst in den nächsten Jahren wirklich merken, wie gut es ist. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu Deutschland sind wir um einiges weiter vorn. Aber wir haben extrem viel Potenzial, das auszuschöpfen, gibt es sagen wir mal so. Mhm. Ich meine, in Salzburg gibt es auch schon einige Unternehmen, die Comment zum Beispiel, die sich sehr stark damit auseinandersetzt. Aber überall gibt es noch ein bisschen Potenzial, das man heben kann, muss ich sagen.
Und wie wir vorhin gesprochen haben, du unterrichtest in der HTL und da schaust du, dass irgendwie neue oder frische Fachkräfte sozusagen auf den Markt kommen.
Genau.
Wie motivierst du da die Jugendlichen oder die Schüler in diese Richtung auch zu denken oder so, ja, diese Berufe auch zu ergreifen?
Es ist manchmal gar nicht so einfach, weil wenn sie bei uns in die Schule kommen, da sind sie ja eigentlich gerade mitten in der Pubertät. Und in der Pubertät setzt man sie eher mit sich selbst auseinander, anstatt dass man andere mit berücksichtigt. Auf der anderen Seite ist es super spannend, wenn man ihnen die Möglichkeit lässt. Also sie müssen zum Beispiel im Unterricht Umfragen machen oder Interviews machen mit Menschen, die sie auch nicht kennen. Sie sind zwar keine Psychologen, aber zumindest, dass sie mal verstanden haben, wie ist es, wenn ich mit jemandem spreche zu einem Thema, wozu ich etwas entwickeln muss und ich kenne die Person gar nicht, sondern ich muss rausfinden, was die Bedürfnisse von dieser Person sind. Und man sieht da ein enormes Wachstum auch. Also das heißt, sie werden in diesen 5 Jahren, wo sie bei uns an die Schule gehen, kriegen sie eine gewisse Reife dadurch, dass sie verstehen, dass es andere Menschen mit anderen Bedürfnissen gibt. Und sie sind sehr stark, also ich unterrichte in den Medien, eben hauptsächlich diese Prozesskonzeption. Und da merkt man, dass sie schon sehr, sehr stark werden. Wir haben ein sehr breites Unterrichtsspektrum. Also sie haben von Video über Fotografie, über Softwareentwicklung und 3D und Spielentwicklung, eben auch Interaktionsdesign. Das heißt, Sie können sehr viele Optionen wählen und meistens habe ich in einer Klasse so 3, 4, 5 Personen, die wirklich gut sind in dem, was sie tun, wo ich sofort sagen würde, also die können jederzeit sofort in einem Unternehmen anfangen und auch wirklich im Interaktionsdesign starten, weil sie diesen Unterbau einfach verstanden haben. Weil sie verstanden haben, wenn ich die Bedarfe aus Business und von den Menschen kenne, dann kann ich das kombinieren zu einem qualitativ hochwertigen Produkt.
Das klingt richtig cool, weil dann bist du schon in der Kaderschmiede drin und weißt schon, wen du vielleicht da lukrieren könntest.
Ja, wie soll ich sagen? Ja. Also es gibt 2 Perspektiven. Das eine ist, dass ich natürlich die Schüler und Schülerinnen an einen Punkt bringe, wo ich sage, das können Unternehmen auch wirklich brauchen. Mhm. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich mit meinem Unternehmen ja ständig in Unternehmen drinnen bin und wir die beraten und auch die Prozesse sozusagen mitgestalten, kann ich immer wieder die Bedürfnisse der Unternehmen mit in die Schule bringen. Das heißt, ich kann Beispiele aus Unternehmen bringen. Wo haben die jetzt gerade Probleme? Welche Arten von Prozessen brauchen die? Und das kann ich sozusagen dann auch wieder in meinen Unterricht mit einfließen lassen, damit die Schüler und Schülerinnen gleich von Anfang an lernen, wie das ist, wenn sie dann im Unternehmen sind.
Das ist, glaube ich, in der HTL ein ganz tolles Unterrichtssystem, finde ich. Weil man da schon sehr viel aus der Praxis lernt und damit auch dann der Einstieg ins Berufsleben schon ganz ein anderer ist, als würde man also diesen praktischen Einblick nicht bekommen. Deswegen ist es also toll, dass da Lehrer unterrichten, die auch im Berufsleben stehen.
Ja, also ich finde es extrem wichtig, dass wir sie so praxisnah wie möglich ausbilden. Also wir haben natürlich auch die ganzen allgemeinbildenden Fächer. Das gehört natürlich alles dazu. Es ist wichtig, dass sie sozusagen die gesamte Bandbreite einfach kennenlernen und dass sie auch in ihrer Zusammenarbeit sozusagen schon sehr praxisnah arbeiten. Das heißt, sie müssen bei uns wirklich interdisziplinäre Projekte machen. Bei der Diplomarbeit ist es häufig so, also jedes Jahr habe ich immer Menschen, die ich betreue, die einen machen nur Interaktionsdesign, die anderen machen dann die Softwareentwicklung, die nächsten machen dann die visuelle Gestaltung und die müssen im Team zusammenarbeiten und ein ganzes Jahr lang ein großes Projekt machen, das sozusagen ihre Abschlussarbeit ist, wo sie dann auch wirklich schon wissen, wie können sie sich, wie muss das Timing sein, wie können sie die Milestones planen und so weiter. Das ganze Projektmanagement kommt dann noch dazu. Ich glaube, das ist als besonders wichtig, wenn es jetzt in Unternehmen geht.
An dem, wie du so über die HTL sprichst, merkt man, du hast eine Leidenschaft für die Jugend. Wie war eigentlich deine Jugend bzw. dein Werdegang? Wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt stehst?
Als allererstes, eigentlich war ich überhaupt gar nicht gut in der Schule. Und ich habe ganz lange nicht gewusst, was ich möchte. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich darf nicht ins Gymnasium gehen, sondern ich muss irgendeine Ausbildung machen. Und sie hat mich dann in eine HBLA gesteckt und da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Und so irgendwie hat sie das dann ergeben, dann bin ich auf HTL gekommen und habe gesagt, ich mache jetzt Grafikdesign, ich habe keine Ahnung, was die machen, aber es ist cool.
Also du hast sozusagen die HBLA beendet und hast...
Noch im ersten Jahr, genau. Okay. Also ich habe das nur ein Jahr gemacht und gesagt, das ist gar nichts für mich. Ich gehe jetzt in eine HTL, das war damals in Linz, ich mache die HTL in Linz und wie gesagt, Grafikdesign, keine Ahnung, was die machen, aber cool ist es und es wird schon irgendwie werden. Und das Spannende war, es hat mir dann auch viel Spaß gemacht und im letzten Jahr haben wir einen Wettbewerb für so einen Autozulieferer in Österreich gehabt und den habe ich zufällig gewonnen und da ist dann wer anderer gekommen und hat gesagt, ob man mich nicht buchen könnte für eine Aufgabe. Und das war meine allererste Situation, wo ich sozusagen auch so ein bisschen mit Interaktion in Berührung gekommen bin und so bin ich selbstständig geworden. Das heißt, ich bin eigentlich mein Leben lang schon selbstständig. Bin dann fürs Studium kurz drauf nach Salzburg gezogen und habe da an der Multimedia Art studiert und habe nebenbei aber immer wieder so ein bisschen gearbeitet und dann klassisch damals, wie Sony nur da war, habe ich die ersten Gehversuche im Interaktionsdesign gehabt. Und so habe ich mich dann entwickelt und irgendwann habe ich dann tauchen gelernt und habe gesagt, ja, ich möchte jetzt einen Guide für Unterwasser sozusagen bauen. Bin dann kurzerhand nach Ägypten gezogen und habe dann sozusagen in Ägypten über mehrere Zeit dort Riffe vermessen und habe dann diese Software gebaut.
Und, hast du das alleine gemacht?
Also ich bin alleine nach Ägypten gezogen, habe dort aber dann sozusagen eine Partnerin kennengelernt, die sozusagen die hat die Boote zur Verfügung gestellt und ich habe dann sozusagen auf diesen Booten gelebt und habe dort dann die Riffe vermessen und habe dann in Deutschland in dem Fall ein Programmierstudio gehabt, die mir das sozusagen in einer Spieleumgebung programmiert haben. Und so haben wir dann diese Software gebaut. Das war ganz spannend. Leider muss ich gestehen, also wir waren eigentlich auch sehr erfolgreich, aber in dem Jahr, wo sozusagen das Ganze dann auf den Markt gekommen ist, wir haben das bei einer großen Messe präsentiert und das war alles total großartig. Und dann ist der arabische Frühling gekommen. Genau wie wir auf dieser Messe waren.
Na.
Also dann war alles dicht. Also wir haben das erste Mal eben in Ägypten gemacht, dann sind keine Flugzeuge mehr geflogen und so weiter. Der ganze Tauchtourismus ist sozusagen zusammengebrochen. Und das war ein herber Rückschlag. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich muss sozusagen anders also ein bisschen damit umgehen. Wir haben das dann versucht, nochmal auf die Beine zu stellen. Also es war insgesamt ein bisschen eine schwierige Situation. Und so habe ich dann sozusagen auch, wie funktioniert Produktgestaltung, wie funktioniert Business. Das heißt, ich habe dann damals haben wir das Ganze nochmal ein bisschen neu aufgesetzt. Da haben wir auch 12 Mitarbeitende gehabt. Also das heißt, das ist schon durchaus ein größeres Unternehmen gewesen.
Was nimmst du dir oder was hast du dir daraus mitgenommen, dass du da so einen Tiefgang gehabt hast? Weil es war sicher schwierig mit 12 Mitarbeitenden, die dann irgendwie, hast du dann das Unternehmen einfach liquidiert oder?
Also das heißt, das ist nur ein bisschen weitergegangen. Wir haben dann also eine Übergabe gehabt, also wir haben dann Investoren drin gehabt und das ist dann sozusagen an die Investoren übergeben worden. Die haben das zwar dann in eine andere Richtung weitergeführt, was ein bisschen schade ist, aber Wir haben dann einfach gesagt, es macht sozusagen so in dem Sinn dann nicht mehr arg viel Sinn.
Aber das war ja für dich schon eine Herzensgeschichte.
Ja, absolut.
Wie ich die so ansehe.
Ja, genau.
Wie geht es einem da, wenn so eine Herzensgeschichte sozusagen flöten geht? Das ist ja irgendwo auch sehr emotional und prägt einen, oder?
Ja, also es waren extreme Tiefen, die wir da durchgegangen sind. Also es waren mehrere Probleme, die wir gehabt haben. Eben wie gesagt, arabischer Frühling, wenn alles wegbricht, wenn man versucht, das alles nur irgendwie wieder zum Laufen zu kriegen und dann doch irgendwie Investoren ins Boot holen
großer
zu können.
Großer also Kraftaufwand
ist,
auch.
Ja, genau. Nimmt eigentlich nahezu die gesamte Persönlichkeit ein. Es gibt kaum was anderes, das man in der Zeit dann noch macht. Auf der anderen Seite, und dafür bin ich extrem dankbar, habe ich gelernt, was man alles schaffen kann. Also das heißt, dass man trotzdem positiv bleibt, dass man trotzdem resilient bleibt und dass man aus allem etwas lernt. Das waren ja enorme Tiefschläge zum Teil und es hat oft Monate, also danach hat es ein paar Monate gebraucht, bis ich sozusagen wieder mich selbst gefunden hatte. Aber ich habe dann meine eigene Kraft entdeckt, wo ich dann wirklich gemerkt habe, hey, ich kann da überall drüber gehen und jetzt, wenn irgendwas passiert oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes ist oder wenn irgendwas schief geht, dann sage ich, ja, mei, ich habe schon viel schlimmere Sachen hinter mir.
Wie hast du deine Kraft entdeckt?
Ich kann das gar nicht, glaube ich, wirklich gut identifizieren. Es war halt einfach, wo ich gesagt habe, okay, ich bin immer nur da. Und ich habe immer nur diese Power in mir und ich habe immer nur die Kraft und ich brauche einfach nur was Neues anfangen und dann funktioniert es wieder. Und dann habe ich das gemacht. Und das war auch der Punkt, wo ich dann angefangen habe, auch Startup-Mentoring zu machen. Also weil ich ja diese Startups sozusagen gehabt habe und eben diese vielen Tiefschläge auch gehabt habe, habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich im Coworking-Space hat es ja auch dieses, und mit Startup Salzburg und so weiter hat es halt eben diesen Startup-Hub auch gegeben und da war ich bei diesen Wochenenden dabei und habe Startups einerseits an diesen Wochenenden sozusagen begleitet, aber auch darüber hinaus. Und dann haben wir uns mal wirklich angeschaut, macht denn das eigentlich Sinn, was du tust? Und weil viele Startup-Gründer und Gründerinnen halt sie reinfallen lassen, das ist genau das, was sie wollen und dann sind sie so fokussiert und stecken ihre gesamte Energie rein. Aber wir wissen ja, dass 9 von 10 Startups scheitern. Und das ist eben ein Punkt, den ich bei mir gelernt habe. Man muss sich sehr, sehr stark damit auseinandersetzen, was brauchen eigentlich die Nutzenden und wie. Das ist sozusagen dann die Connection, warum ich dann sozusagen da wieder rausgekommen bin, weil ich dann so viele Startups gesehen habe, die halt einfach komplett andere Sachen machen. Also die so sehr in ihrer Idee hängen bleiben, dass sie sozusagen das, was wirklich am Markt gebraucht wird, übersehen. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht, also nach diesem Startup-Thema habe ich mich dann eben selbstständig gemacht und habe dann wirklich Unternehmen beraten, bin mehr in die strategische Richtung gegangen und habe dann gesagt, ich unterstütze im ersten Moment dann Startups, aber dann auch immer größere Unternehmen dabei, dass sie herausfinden, was brauchen eigentlich ihre Nutzenden, wie können sie die Strategie aufbauen, in welche Richtung können es gehen und somit hat sich das dann sozusagen ganz langsam entwickelt und irgendwann 2017 bin ich dann an die HTL gekommen, weil mir ein Kollege gefragt hat, hey, komm doch zu uns und unterrichte das da. Und kurz darauf, 2 Jahre später, habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Der ist dann auf der Bühne gestanden und hat ganz, ganz spannend über Requirements Engineering.
Also da machen wir jetzt kein neues Fass auf für heute.
Genau. Also der hat dann sozusagen da einen Vortrag gehalten und so haben wir uns dann kennengelernt und haben dann beschlossen, wir wollen eigentlich gemeinsam diese Firma aufbauen.
Mit wohl wahr ist euch das jetzt irgendwie gelungen.
Genau.
Und wie lebt ihr eure Beziehung in der Arbeit?
ja, das ist ganz spannend. Also es geht natürlich extrem viel über die Firma, zu dem Thema. Wir diskutieren auch ständig zu dem Thema, aber wir sind beide, es macht so viel Spaß, wir sind da so energiegeladen auch, dass man immer wenn etwas nicht funktioniert oder wenn wir jemanden sehen oder Unternehmen, wo es nicht funktioniert, schau ganz genau aus dem Grund, wir analysieren ganz viel. Mhm. Aber das macht da wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe mit Kollegen und Kolleginnen schon gesprochen, ich sage, ich könnte nie mit meinem Mann zusammenarbeiten. Aber bei uns funktioniert das hervorragend. Also dadurch, dass wir beide so ein bisschen Macher sind und das weitertreiben wollen, ergibt sich das einfach. Und wir haben auf der anderen Seite auch ganz viele Hobbys, die außerhalb des Business ganz gut funktionieren.
Also ich glaube, wir könnten noch Stunden darüber reden, was in diesem ganzen großen Paket alles drin ist.
Ja.
Und ja, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass wir wieder mal ein Gespräch führen. Zum Abschluss habe ich noch eine ganz für mich auch interessante Frage. Was würdest du Unternehmen mitgeben, die gerade das Gefühl haben, sie verlieren den Überblick?
Etwas, das wir mit unserer Firma auch als allererstes tun, ist, dass wir sozusagen Strategie-Workshops machen. Wir sehen ganz viele Unternehmen, deren Strategie häufig ein Marketingspruch an der Wand ist. Das klingt zwar jetzt gemein, aber häufig lassen sich keine Handlungsfelder davon ableiten und die Mitarbeitenden wissen oft gar nicht, auf welches strategische Ziel ihre Arbeit eigentlich einzahlt. Und was ich Unternehmen mitgeben würde, ist, dass sie wirklich mal eine handfeste Strategie bauen, mal den Status quo erheben und schauen, wo stehe ich denn eigentlich, sich nicht von der Technologie mitreißen lassen, oh, ich muss jetzt unbedingt KI machen, oh, ich muss jetzt unbedingt dieses oder jenes machen.
Nur von all diesen Modeerscheinungen, die herumschwirren.
Genau, und manchmal sind wir auch da noch gar nicht so weit, dass wir, also KI zum Beispiel ist noch nicht, also die Produktivität ist eigentlich gar nicht so hoch. Ich muss sie mitbedenken, aber ich muss sie in meiner Strategie mitbedenken. Das heißt, wichtig ist, eine gute, menschzentrierte Strategie aufzubauen, wo ich meine Business-Ziele habe, aber trotzdem meine Mitarbeitenden mitnehme, weil das ja auch die Basis meines Unternehmens ist und je bessere Mitarbeiter,
desto besser. Wenn die Mitarbeiter mitspielen, dann bin ich ja dreimal so erfolgreich.
Genau, und resilient. Und kann ich sozusagen die Wertschöpfung sozusagen auf eine andere Stufe heben. Und dann, wenn ich sozusagen diese Strategie gebaut habe, dass ich dann wirklich die Handlungsfelder ableite und von dort dann sozusagen das in diese einzelnen Abteilungen sozusagen übertragen kann und alle Mitarbeitenden wissen, wofür bauen sie das, wie unterstützen sie das Unternehmen mit ihrer Arbeit, weil das erhöht natürlich ja massiv die Motivation, wenn ich weiß, das, was ich tue, hat einen effektiven Impact auf das Unternehmen und ich habe wieder selber was draus, weil ich sozusagen, ich habe einerseits Verantwortung für das Unternehmen, aber ich werde auch wertgeschätzt und ich glaube, das ist einer der großen Punkte, die Unternehmen jetzt gerade machen können und auf der anderen Seite eben durch menschzentrierte Gestaltung können sie die Qualität der Produkte heben, können dabei Zeit und Geld sparen und können sich aber trotzdem von amerikanischen und chinesischen Produkten abheben, wenn sie es richtig machen.
Danke, liebe Claudia. Das war so spannend, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder weiterreden.
Es hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die spannenden Fragen. Ich weiß, es ist ein bisschen komplex. Ich hoffe, ich habe es halbwegs rüberbringen können.
Wir kriegen sicher Feedback und das kannst du ja dann, wenn uns jemand eine E-Mail schickt mit Fragen, leite ich dir weiter.
Sehr gerne, jederzeit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und genau solche Einblicke sind es, die zeigen, dass hinter wirtschaftlichen Erfolg immer auch Menschen stehen, die Verantwortung übernehmen und bereit sind, genauer hinzuschauen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim RTS Unternehmertalk.